the best defense is a good defense, really. And I think that's where you can publicly.
That is in fact true. Actually,
maybe a tautology.
That depends. Is a great defense.
That depends right. Who you ask, and there are probably some people in the military who would disagree with you, but nonetheless.
Yeah, absolutely. True. I'm sure there are.
Bord Nummer 219. Bump. Hallo und herzlich willkommen zum 219. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem Bump, nachguck. Freitag, dem 23. Juli 2010 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 13. 34.
Oder sowas in der Richtung. Ja, und im Hintergrund einen fahrenden Rasenmäher. Der mir jetzt schon auf den Keks geht. So, heute hätte es eigentlich noch sonnig sein können. Uneigentlich ist es jetzt ein bisschen unsonnig. Was ich gar nicht so schlimm finde, was ich nicht ganz so nett fand, war der Nieselregen zwischendurch, der sich in der ersten Version von Teil 3 versteckt hat, die ich aber nicht nehme. Edge. Das Intro habe ich nebenbei aus Buzz Out Loud 985 geklaut, weil, hat gar keinen weitergehenden Grund. Dafür gibt's inhaltlich wieder die klassische Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Mafia, Space. Auge kommt diese Woche nicht drinne vor im Podcasten, weil sich in Sachen Augen noch nicht wieder viel getan hat. Augenarztbesuch habe ich erst am Montag und erst danach tut sich da vielleicht was oder auch nicht. So, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte, in der sich der Bund dämlicher krimineller Beamter, Causa Brunner und noch eine Reihe nicht kategorisierter Meldungen eingefunden haben. 20 Grad, passing cloudsige, milde Grüße. 20 fühlen sich wie 22 oder 20 an. Wind macht ziemlich genau 7 km/h aus dem Osten und sonst gar nichts. Und der Regen ist noch nicht da. Ich hoffe doch auch, dass er sich noch ein bisschen Zeit lässt. Weil das macht gerade so viel Spaß ohne Regen. Und ohne super warme Hitze. So. Hier steht ein Auto rum. Steht ein Auto von der DB im Wald. Fällt mir neu, dass Wald ein Parkplatz ist. Ja. So, da bin ich dann jedenfalls wieder. Weil, wenn ich das nicht sage, dann bin ich das ja gar nicht. Mit, was hätten wir denn da Schönes? Mit erstmal dem hessischen Weimartritt. Der hessische Finanzminister Weimar hat nämlich angekündigt, gehen zu wollen. Und dabei gibt es nur einen kleinen Haken. Da ist nämlich noch eine Geschichte offen. Der Kerl ist als Finanzminister der oberste Verantwortliche gewesen, als in Hessen, irgendwo, Frankfurt würde ich mal spontan vermuten, Steuerfahnder weggemobbt wurden, weil die zu gut waren. Oder die waren zumindest ziemlich gut. Und dann hieß es dann irgendwann mal von oben so, nee, ihr untersucht mal hier nicht weiter. Ja, und weil die irgendwie nicht untersuchen wollten, gab es dann lustige... gefälschte psychologische Gutachten, so von wegen, ja, die wären ja total arbeitsunfähig. Und die wehren sich da jetzt seit Jahren dagegen. Steht auch anzunehmen, dass der Herr Finanzminister zumindest von Teilen des Verfahrens gewusst haben kann. Und also ich meine, eigentlich müsste konsequent zu Ende gedacht erstmal jemand dem Kerl mit Schwung in die Eier treten und wenn er dann damit fertig ist, das kann ein bisschen dauern, weil nur so ist. Mehrfach, muss ja auch wirken. Und hinterher dürfte der Kerl eigentlich gar kein Geld kriegen. So. Na, aber der meint jetzt, er könnte jetzt einfach mal zurücktreten. Ja, und hat jetzt verkündet, so, ja, er hätte das jetzt gemacht, weil jetzt wäre ein guter Zeitpunkt so ungefähr. Na, fällt mir dazu spontan ein. So, dann gab es vom Bund dämlicher krimineller Beamter. Oder so ähnlich. gab es nochmal eine Reihe Aussagen. Also nicht nur, dass sie die Internetzensur immer noch verlangen, was ich ja schon in Teil 1 verwurstet habe, sondern sie wollen jetzt auch einen Internetausweis. Der Bund deutscher krimineller Beamter hat eine Ausweispflicht für das Internet gefordert. Sie ist Teil eines 15-Punkte-Sofortprogramms im Kampf gegen Netzkriminalität, das der Verband der Bundesregierung vorgelegt hat. Der BDK-Vorsitzende Klaus Rumbrülsen, Jansen, sagte dazu der neuen Osnabrücker Zeitung, was gebraucht werde, sei ein verlässlicher Identitätsnachweis im Netz, etwa für Online-Überweisungen oder andere Rechtsgeschäfte oder Behördengänge im Internet. Jansen forderte die schwarz-gelbe Bundesregierung auf, endlich Verkehrsregeln für das Internet zu schaffen. Nun können wir meinen, der Kerl ist einfach nur dämlich und schwafelt aus seinem Arsch. Aber wenn man sich dann mal anguckt, was er denn da jetzt nun genau verlangt, also mit den Verkehrsregeln, das hat ein Herr de Maizière, als er damals noch Kanzleramtsminister war, schon gefordert. Und Identitätsnachweise fürs Internet hat ebenfalls ein Herr de Maizière relativ kürzlich gefordert. Ne? Eine totale Anonymität dürfe es nicht geben. Spontane Reaktion von, ich glaube, Konstanze Kurz war's. Wieso? Wenn ich aus meinem Haus rausgehe, dann habe ich auch kein Namensschild dabei. Na, übrigens, der Bund dämlicher krimineller Beamter dürfte dann sich auch nochmal mit der GdP kurz schließen. Gewerkschaft dämlicher Polizist oder so ähnlich und dürfte dann jedenfalls auch da nochmal darauf hinweisen, dass es doch eine Anonymität nicht geben dürfte, zum Beispiel bei Prügelpolizisten auf Demos, die in ihrer Stormtroopers-Uniform schlicht und ergreifend nicht identifizierbar sind. Na, also wer sich hinstellt und von allen Bürgern eine Identifizierung im Internet verlangt, kann sich nicht auf der anderen Seite dann hinstellen und rumbrüllen, aber Polizisten identifizierbar zu machen, das würde sie ja unter einen Generalverdacht stellen. Ja, und alle Bürger identifizierbar zu machen, stellt sie unter keinen Generalverdacht. Na, also schlicht und ergreifend, hey, BDK, haut ab. Na, oder dreht euch um und wendet die Forderungen erstmal bei euch an. Ja, aber BDK, das war halt der Verein, der der Meinung war, es könne doch nicht sein, dass man darüber berichtet, dass der BDK in Nazi-Manier Gestapo-Forderungen stellt oder irgendwie so ähnlich. Haben sie in ihrer eigenen Pressemeldung verbreitet? Und wenn sie das in ihrer Pressemeldung verbreiten, dann gehe ich mal davon aus, sie wissen, was sie da tun. So, dann gab es eine heiße Meldung, wer zukünftig im Internet einkauft, Geld überweist, Behördengänge erledigt oder andere Geschäfte abwickelt, soll sich nach dem Willen des Bundes deutscher Kriminalbeamter zuvor bei einer staatlichen Stelle registrieren lassen. Na, wieso muss ich mich eigentlich bei einer staatlichen Stelle registrieren lassen, wenn meine Bank nur von mir wissen will, wer ich bin? Was hat denn das miteinander zu tun? Meine Bank will wissen, wer ich bin. Da hat der Staat erstmal gar nichts mit zu tun. Ich kann mit meiner Bank auch durchaus irgendwie eine Benutzer ID-Passwort-Kombination abgemacht haben. Da weiß die Bank, wer ich bin. Nur außerhalb der Bank weiß das niemand. Zu schade. Und sagte der BDK-Vorsitzende Klaus Jansen in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Diese Forderung gehört zu einem Sofortprogramm, mit dem der Verband gegen Internetkriminalität vorgehen will und das in der Bundesregierung vorgelegt hat. Jansen fordert auch Verkehrsregeln für das Internet, da sonst das Gewaltmonopol des Staates auf dem Spiel stünde. Das Internet sei mittlerweile der größte Tatort der Welt, doch die Politik verharre in einer Zuschauerrolle. Wie viele Morde haben denn so in den, sagen wir mal, letzten 500 Jahren im Internet stattgefunden? Hint, null. Ja, also, ich scheide, man zählt arme Bytes, die ermordet wurden, indem sie in CPUs reingejagt wurden und dazu gezwungen wurden, Dinge zu tun gegen ihren Willen. Kompetenzgerangel, Unvermögen und Blauäugigkeit führen zu unfassbarem Politikversagen. Für die kriminellen Beamten gäbe es keine klaren gesetzlichen Befugnisse, die offene und verdeckte Ermittlungen etwa in sozialen Netzwerken regeln. Ja, und? Wofür brauchen Sie offene oder verdeckte Ermittlungen in sozialen Netzwerken? Was für soziale Netzwerke überhaupt? Das soziale Netzwerk Twitter? Oder meint ihr Gesichtsbuch? Oder wovon redet ihr jetzt eigentlich? Nur mal ein bisschen konkret. Ne? Welche Straftatbestände wolltet ihr denn ermitteln? Ha? Straftatbestände, die nur für kriminelle Beamte fällig sind? Also ja, der BDK fordert zudem das Recht, als digitaler Kammerjäger Viren, Trojaner und andere Schadprogramme von gekaperten Rechnern zu entfernen. Oder anders ausgedrückt, die wollen in Rechner eindringen und Dinge verändern dürfen. Dazu fällt mir dann spontan ein, no fucking way. Na, also das geht mal gar nicht. Und wenn, dann sollten sie sich vielleicht mit dem Bundeskriminalgeheimdienst kurz schließen, denn der Bundeskriminalgeheimdienst hat schließlich Viren, Würmer und Trojaner da installiert. Gegenwärtig gibt es ja eine riesige rechtliche Grauzone, kritisierte Jansen weiter. Nee, wieso rechtliche Grauzone? Das dürft ihr nicht. Grauzone heißt es unklar, ob ihr es dürft. Da ist ganz klar, das dürft ihr nicht. Na, es ist auch keine Grauzone, wenn ich irgendwie von einer Ampel mit einem roten Leuchten begrüßt werde. Die möchte mich darauf hinweisen, dass ich da nicht rüberfahren darf. Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, das ist aber eine riesige rechtliche Grauzone, ob ich jetzt hier weiterfahren darf. Bäh. Zu den Forderungen des Verbandes gehört auch der Aufbau von Spezialeinheiten für die Bekämpfung von Computerkriminalität. Laut BDK seien aktuell nur 1% der 260.000 Polizisten für Ermittlungen im Internet ausgebildet. Ein neues Berufsbild des Computerkriminalisten mit spezieller Ausbildung sei daher dringend erforderlich. Vielleicht sollte man vor allen Dingen erstmal beim BDK anfangen, sich auszubilden und sich mal darüber zu informieren, was dieses Internet denn eigentlich ist. Denn ganz offensichtlich ist der Herr Jansen da nicht im Bilde. Unverzichtbar seien weiterhin Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Netzkriminalität und ein nationales Internetzentrum beim Bundeskriminellen Amt, das die Ermittlungen koordiniert und täglich Lagebilder erstellt. Ja, die Internetleitungen heute liegen immer noch da, wo sie gestern lagen, oder was? Nach Ansicht des BDK-Chefs könnten sich Attacken auf die digitale Infrastruktur des Landes ähnlich verheerend auswirken wie atomare Angriffe. Wie viele atomare Angriffe gab es bisher weltweit? Ich wüsste so spontan von 2. Die gingen beide von irgendwie Leuten aus, die wir heute als Freunde bezeichnen. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, wenn der Herr Jansen nicht vorhat, einen Weltkrieg loszubrechen, dann wird es etwas schwierig, atomare Angriffe zu bekommen. Daher sei ein Reset-Knopf nötig, über den sich die landesweiten Netze im Ernstfall vom Internet abklemmen ließen. Aha, weil wenn das Internet weggenommen wird, dann ist das ganz doll schlimm wie ein Atomangriff. Deswegen müssen wir das Internet wegnehmen können. Ja, nee, klar. Ihr uns umbringt, bringen wir uns lieber selber um. Knopf drück. Bumm. Na, die Idee ist übrigens in den USA schon gescheitert. Aber hey. Nur so lässt sich eine laufende Attacke schnell stoppen, meinte Jansen. Aha. Was genau meint er für eine laufende Attacke? DDoS? Oder böse Gedanken, die in dem Internet herumstehen. Oder was? Oder wie? Und dann hat sich Peter Pixar, Blogger und Mitarbeiter bei einem Anti-Malware-Hersteller, einige der BDK-Forderungen genauer angeschaut und beim BDK nachgefragt. Unter den Befugnissen für offene und verdeckte Ermittlungen im Internet und besonders in sozialen Netzwerken stellt sich danach der BDK eine Art digitales Hausdurchsuchungsrecht vor, das es kriminellen Beamten gestattet, auf die privaten Inhalte eines Studifts oder Fahrzeugzugangs zuzugreifen. Besonders unverständlich für Pixar die BDK-Forderungen nach den Ermächtigungsnormen für die Entfernung von Malware, Trojanern und Viren, denn selbst ausgesprochene Profis hätten bei heutiger Schadsoftware Schwierigkeiten, solche Programme zu entfernen. Naja, also ich meine, der sicherste Weg, irgendwelche kompromittierten Rechner sauber zu kriegen, ist der, dass man den Rechner neu installiert und das, was an Daten irgendwo in einem Backup eventuell hoffentlich noch rumliegt, da wieder zurückzuspielen. Aber Bund krimineller Beamter, der will das so können. Dämlicher Kriminalbeamter? Nein. Ja doch, dämlicher krimineller Beamter, ja. Solche Programme zu entfernen. Schadsoftware aus der Ferne zu beseitigen, hält er schlicht für eine Illusion. Nach der von Pixar zitierten Aussage des BDK steckt hinter der Forderung die Idee, dass man Zugriff auf alle Rechner bekomme. Ja, und wer keinen Antivirenscanner hat, der fliegt sofort aus dem Internet. Da zeige man mir doch bitte mal einen Antivirenscanner für, sagen wir mal so, obskure Betriebssysteme wie Linux. Ich meine, für den Mac gibt's ja so eine Dinger, die nur niemand benutzt, weil die bringen nichts. By the way, Motorflugzeug. Gegenüber der dpa erklärte unterdessen Jürgen Schmökel, Direktor des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt, dass in dem Bundesland immer mehr Straftaten über das Internet begangen werden. Von 2008 auf 2009 hatten wir in der Computerkriminalität eine Steigerungsrate von 13,7%. Mehr Delikte gäbe es vor allem beim Ausspähen von Kontodaten. Beim Computerbetrug habe sich die Schadenshöhe von 253.000 Euro auf etwa 500.000 Euro verdoppelt. Bei den Betrugsfällen via Internet laufe viel über falsche Identitäten, so Schmökel. Die Täter erschleichen Zugangsnamen und Passwörter und schlagen daraus einen kriminellen Gewinn. Das Internet gewinnt bei der Gesamtzahl aller Betrugsfälle im Land immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile wird jede fünfte Betrugstat mit dem Tatmittel Internet begangen, fügte der LKA-Direktor hinzu. Schmökel appelliert ferner an die Nutzer, immer aktuelle Schutzsoftware zu installieren und gefährliche Bereiche des Internets zu meiden. Das ist wie mit den dunklen Gassen in irgendwelchen verrufenen Vierteln. Da gehe ich, wenn es dunkel wird, auch nicht mehr hin. Ja, wette, dass du auch tagsüber nicht ins Internet gehst. Däh. Also ja, der Bund dämlicher krimineller Beamter hat also mal wieder Scheiße gefordert. So. Da gibt's dann auch eine Reaktion vom Chaos Computer Club zu. Das ist jetzt kein Regen, oder? Ne. Forderungen des Bundes deutscher krimineller Beamter nach einer Ausweispflicht im Internet und einem Reset-Knopf hat der Chaos Computer Club CCC als albern zurückgewiesen. Der kann mal seine Science-Fiction-Romane wieder einpacken, sagte CCC-Sprecherin Konstanze Kurz mit Blick auf den BDK-Vorsitzenden Klaus Janssen am Samstag der Nachrichtenagentur DAPD in Berlin. Selbstverständlich seien anonyme Räume im Netz notwendig. Die Anonymität ist wichtig für die Meinungsbildung und die Informationsfreiheit. Janssen hatte Attacken auf die digitale Infrastruktur des Landes mit Atomangriffen verglichen und forderte neben der Ausweispflicht und Verkehrsregeln einen Reset-Knopf für das Internet. Damit solle das Kanzleramt in Deutschland im Ernstfall sofort vom Netz nehmen können, diese Äußerung bezeichnete. Kurz als unsinnig, der Reset-Knopf ist eine lächerliche Schnapsidee, sagte sie. Damit würden sowohl die Menschen vom Informationsfluss abgeschnitten, als auch die Wirtschaft generell ausgeschaltet. Die Kriminalitätsstatistik zeige zudem, dass Straftaten im Internet deutlich häufiger aufgeklärt würden als in der nicht virtuellen Welt. Na? Der Markt da draußen darf doch kein rechtsfreier Raum sein. Es sei gefährlich, das Netz als Gefahrenraum zu hysterisieren. Mit Blick auf mutmaßliche Hackerangriffe auf Webcams in Kinderzimmern unterstützte Kurz jedoch Warnungen des Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar vor manipulierten Geräten. Weil da gab es jetzt irgendwie einen Fall, dass irgendwo jemand es geschafft haben soll, sich... waren das die 150? Also jedenfalls irgendwie auf einige Webcams Zugriff zu nehmen von entfernt und... Jugendliche dann zu beobachten. Ob da dann auch several stages of undress drin vorkamen, ist mir zumindest nicht über den Weg gelaufen. Webcams seien durch klassische Spionageprogramme angreifbar, sagte die CCC-Sprecherin. Aber da gibt es ein ganz einfaches Hilfsmittel. Ein Aufkleber über der Linse. Ja, habe ich mir am Sonntag reingebaut. So, und dann bei Fefe am 19. gefunden, China plant eine Klarnamenspflicht für das Internet, denn da sind sich alle Diktaturen einig, Anonymität im Internet ist schlecht. Hey, die Forderung kommt mir bekannt vor. Ja, genau, der Bund deutscher Kriminalbeamter fordert auch eine Ausweispflicht im Internet, nur falls jemand von euch noch nicht sicher war, wie deren Forderungen einzuordnen sind im großen Bild der Dinge. Wie gesagt, de Maizière hat das in seinen Theorien zur Netzpolitik auch von sich gegeben. Oder anders ausgedrückt, der Bund dämlicher krimineller Beamter und der Innenminister sind da zumindest schon mal in der gleichen Richtung unterwegs. Na, nur für den Fall, dass das irgendwie noch unklar wäre. So, dann gab es die Brunner-Geschichte. Na, hatte ich vor Ewigkeiten oder ist vor Ewigkeiten ja in München passiert da. Der Manager, der da zusammengeschlagen wurde von zwei Jugendlichen, und dann verstorben ist. Und die Jugendlichen stehen jetzt gerade vor Gericht. Und zwar unter dem Vorwurf, sie hätten den Mann ermordet. Weil sie hätten ihn ja umbringen wollen. Naja, könnte man jetzt sagen, okay, die waren gewaltsam. Und die hatten die Absicht, den umzubringen. Woran ist er denn gestorben? Fragt man sich da mal vielleicht irgendwann. Und turns out, ja, er ist an Herzversagen gestorben. Weil der Manager starb an einem Herzfehler, berichten Spiegel Online sowie der Münchner Merkur mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Demnach ist der Manager nicht an den Folgen der Tritte und Fausthiebe von zwei Jugendlichen gestorben, sondern an Herzversagen. Gegen die beiden Angeklagten läuft der Mordprozess, bla 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 bla. Na, also die Frage, die sich im Wesentlichen dann stellt, ist, wie sieht denn das mit Mord aus? Ne? Mord beinhaltet eine Tötungsabsicht. Ja, also eigentlich, so ganz naiv würde ich meinen, da dürfte das mit Mord eigentlich nicht mehr drinne sein. Da ist allerdings die Staatsanwaltschaft anderer Meinung, weil die Staatsanwaltschaft sieht trotz der Berichte über einen Herztod des Managers klar die Schuld bei den Angeklagten. Brunner sei infolge der Schläge und Tritte daran gestorben, dass das Herz stehen geblieben ist. Ja, weil ohne die massiven Schläge und Tritte würde er noch leben. Ja, und ohne dass es die S-Bahn gegeben hätte, wäre er den Jugendlichen nicht begegnet, würde auch leben. Also ich meine, wie weit will man gehen, um zu sagen, ja, aber das ist auch noch Schuld. Ja, die haben den verprügelt, wobei da auch nicht ganz klar ist, also jetzt gibt es irgendwie verschiedene Aussagen, unter anderem von dem Lokführer von der S-Bahn, der wohl recht deutlich mitbekommen haben will, wie die Geschichte losgegangen ist, dass erst die beiden Jugendlichen und der Brunner völlig getrennter Wege gegangen sind und dann Brunner irgendwie was von so und jetzt mache ich die fertig gerufen haben soll und dann auf die Jugendlichen eingeschlagen haben soll als erster. Ne? Mal ganz davon abgesehen, dass er ja irgendwie eine entsprechende Kampfsportausbildung hinter sich hatte. Was also durchaus dann schon die Sache ein bisschen differenzierter erscheinen lässt, als da sind zwei Jugendliche ausgetickt und haben einen Manager umgebracht. Naja, also der Manager hat erst auf die Jugendlichen eingeschlagen. Ohne dass der auf sie eingeschlagen hätte, wäre er nämlich auch nicht gestorben. Na, oder anders ausgedrückt, also zumindest die Frage, ob er vielleicht an den Verlauf mitschuld sein könnte, müsste man dann doch mal aufbringen. Ja, irgendwo hieß es dann auch, ja, aber von seinem Herzfehler wusste er ja nichts. Ja, das legt dann auch die Vermutung nahe, dass die Jugendlichen davon auch nichts wussten. Ja, also ne, so mit Mord, das sehe ich so langsam so ein bisschen schwierig. Na, oder ein bisschen anders ausgedrückt, die ganze Geschichte ist nicht so eindeutig, wie sie damals in den Medien immer hochgehalten wurde. Wie überaus schade, dass ich damals die Medienberichte schon überaus ausführlich hier berichtet habe, weil die mich sowieso nicht interessieren. Aber ja. So. Ja, den Lokführer hatte ich dann auch schon erwähnt. So, dann gibt's ein SWIFT-Heimnis, ne? Weil jetzt das tolle neue SWIFT-Abkommen, also mit dem sämtliche Banktransaktionen an die USA gemeldet werden können, da gibt's auch ein Auskunftsrecht offiziell drinne. Na, so frei nach dem Motto, man soll sich ja irgendwie erkundigen können. Und da hat jetzt Heise Online mal die Probe aufs Exempel gemacht und versuchte sich beim US-Finanzministerium, bei den EU-Institutionen und bei den nationalen Datenschutzbeauftragten schlau zu machen, wie man nun Auskunft darüber erlangen kann, ob und welche persönlichen Daten beim US-Finanzministerium auf Halde liegen. Bemerkenswert dazu vor allem die Antwort aus dem US-Ministerium, man bedauere keine weiteren Informationen zu den Auskunftsverfahren, etwaigen Kosten und Fristen erteilen zu können. Der künftig für Anfragen zuständige nationale Beauftragte für den Datenschutz kann vorerst noch nicht viel dazu sagen, wie das Verfahren genau aussieht. Die nationalen Datenschutzbehörden sollen laut dem Wortlaut des neuen Vertrages Ansprechpartner für die Bürger im des jeweiligen Landes sein und deren Auskunftsersuchen an die Datenschutzbeauftragten des US-Finanzministeriums weiterleiten. Welche Möglichkeiten es für den Bürger und die nationalen Datenschützer gibt, wenn ein Auskunftsersuchen abgelehnt wird, das entziehe sich vorerst der Kenntnis der Experten im Haus, sagt die Sprecherin des Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Und dann will man halt mal gucken. Na, oder anders ausgedrückt, so irgendwie, ja, also da steht was von Auskunftsrechten, aber wie die denn nun eigentlich funktionieren könnten, weiß keiner. Und was das denn kostet, weiß auch keiner. Und wie man sich dann nun dagegen wehren kann, wenn man da gemeldet wurde, das aber ganz offensichtlich unbegründet sein könnte, das ist auch unklar. Oder anders ausgedrückt, da gibt's jetzt ein lustiges Abkommen. Das tritt zum 1. August, war es glaube ich, in Kraft. Was putzigerweise, ja, wobei ich weiß nicht, ob die noch die Daten von Anfang des Jahres dann auch noch nachmelden dürfen. Oder ob die dann gerade nicht mehr gemeldet werden dürfen. Na, damit die dann da 5 Jahre irgendwo auf Halde rumliegen. Aber hey, was tut man nicht alles, um dem bösen Terrorismus zu helfen? Ne? Weil bekanntlich Osama Bin Laden hat ja gigantische Geldmengen vor dem 11. September durch die Lande geschickt. Na, also es ist zu gut Deutsch noch völlig unklar, wie man denn jetzt nun seine Auskunftsrechte wahrnehmen können soll, die man doch eigentlich hat. Und Löschansprüche, ja, die stehen da irgendwo drinne, aber auch da ist völlig unklar, wie man denn an die rankommen soll. Na, aber hey, schön, dass das da alles drinne steht. Nur schade, dass sich da niemand Gedanken drüber gemacht hat, wie das denn funktionieren könnte. So, dann am Sonntag. Am Sonntag ist 17.30 Uhr der hiesige Hamburger erste Bürgermeister, Freiherr Baron Blafasel Beust. Ja, offiziell Ole von Beust, aber sein Name ist in Wirklichkeit viel länger. Ist vor die Presse gekullert und hat verkündet, er tritt zurück. Und zwar zum 25. August. Wegen, weil alles hat seine Zeit, gilt auch für Politiker. Deshalb habe ich beschlossen, zur nächsten Bürgerschaftswahl 2012 nicht mehr anzutreten. Seine Entscheidung stehe nicht mit dem Volksentscheid über die Schulreform in der Hansestadt im Zusammenhang, der zu dem Zeitpunkt noch lief. Da hätte man dann noch ins Wahllokal wandern können. Es sind allerdings in den besonders begüterten Wahlbezirken sind die Leute gegangen, in die nicht so begüterten Wahlbezirken sind die Leute nicht gegangen. Und oh Überraschung, das Ergebnis ist jetzt das, was die besonders begüterte Kampagne haben wollte. Huch, Zufälle gibt's. Ja, also ja, und dann soll der Innensenator Christoph Ahlhaus, auch CDU, dann der Nachfolger werden von ihm. Oder anders ausgedrückt, der Innentrottel soll jetzt den Bürgermeister geben. Dazu fällt mir dann nur ein Innentrottel. Naja gut, Ahlhaus habe ich jetzt noch nicht so viel von gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass er wie jeder brave Innentrottel kreative Ideen davon hat, wie er mit Bürgerrechten umgeht. Nämlich ignorieren. So, und das ist dann die insgesamt wievielte Geschichte, wo ein Regierungsdödel zurückgetreten ist in einer Regierung. Also das ist definitiv nicht die erste. Wie war das? 6 oder 7 Geschichten gab es jetzt ja, inklusive Köhler und dann Wolf. Wuff. Habimus Lupum, aber ja. So, dann hatten wir ja kürzlich schon mal die Meldung. Und du kommst nicht auf mich zu. So, dann gab es ja die Geschichte, dass Deutschland jetzt großzügig 2 Gitmo-Insassen aufnehmen wird, also 2 Insassen des bisherigen Konzentrationslagers Guantanamo Bay. Und ja, nun könnte man meinen, ja, das ist ja ganz nett. Und ne, immerhin 2 Leuten von 100, wie viele, die da noch festgehalten werden, sind jetzt bereit zu helfen. Aber so richtig großartig werden die es auch nicht haben, weil der Ex-Insasse, den Rheinland-Pfalz nämlich aufnehmen wird, wird wohl zunächst mal für eine längere Zeit in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Dort solle er psychisch aufgebaut werden, sagte Innenminister Karl-Peter Bruch, SPD, am Sonntag. Die Modalitäten zur Aufnahme von insgesamt 2 ehemaligen Lagerinsassen sollen in einer Arbeitsgruppe geklärt werden. Die Experten kommen laut Bruch am Montag erstmal zusammen. Neben Rheinland-Pfalz nimmt Hamburg einen der ehemaligen Häftlinge auf. Bla bla. Und mit der Einweisung in eine geschlossene soll auch die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet werden. Er betonte dann allerdings, dass von den Männern keine Gefahr ausgehe, aber ja, trotzdem muss man die ja erstmal zur Sicherheit der Bevölkerung in einer geschlossenen aufnehmen. Oder anders ausgedrückt, wir haben hier leider gerade kein KZ rumstehen, sonst würden wir die Leute dahin aufnehmen oder was. Was wird das, wenn es fertig ist? Sag mal, Leute, merkt ihr eigentlich noch, was ihr da tut, ne? Ich meine, nur 2 aufnehmen ist ja schon mal so, ja, also Spanien nimmt jetzt einen 3. Und Spanien ist, glaube ich, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, von der Größe her ein bisschen kleiner gewesen als Deutschland. Irgendwo klingt das nach Regen. Ich stelle mich mal lieber unter die Bäume, auch wenn ich von dem Regen nichts mitkriege sonst. Der eine kommt in eine geschlossene und bei dem anderen ist noch nicht klar gewesen zu dem Zeitpunkt. So, am Sonntag habe ich mir dann hier noch die Kinderfolter von Fefe geklaut. Der Observer hat Dokumente, wie sie in britischen Gefängnissen Kinder misshandeln. Also nicht, dass sie sie misshandeln, sondern richtig eine Anleitung, wie man das am besten tut. Und da geht es zur Sache. Von der Faust in die Rippen, mit dem Schuh das Schienbein runterkratzen, mit dem Fingerknöchel gegen das Brustbein, da bleibt kein Auge trocken. Auch Gesicht und die Magengegend bleiben nicht außen vor. The disclosure of the prison service manual follows a 5-year freedom of information battle. The manual was condemned last night by campaigners as state authorization of institutionalized child abuse. Oder anders ausgedrückt, die haben da 5 Jahre lang mit den zugehörigen Informationsfreiheitsgesetzen rumhantieren müssen, bis dann diese Bedienungsanleitung, wie foltert man Kinder, dann rausgegeben werden musste. Und mein Fefe zu, da kann man nur sagen, schade, dass unsere Informationsfreiheitsgesetze so zahnlos sind, sonst wüssten wir, was bei uns so abgeht in den Gefängnissen. Bei uns passiert eher sowas wie Uri Jalloh, ne, der in einer Gefängniszelle verbrannt ist und wo das Gericht dann in der ersten Instanz der Meinung war, der hätte sich aber selbst entzündet. Ja, nee, ist klar. Ne? Mit gefesselten Händen und vorher durchsucht wurden, hat er es geschafft, ein Feuerzeug in die Zelle mit reinzuschleusen und dass dann die Beamten draußen den Feueralarm lang genug ignoriert haben, bis ihm wirklich nicht mehr zu helfen war. Da ist er natürlich auch schuld dran. irgendwie hat er die da mental verwirrt oder was weiß ich. So, dann gibt es eine Schufa-Rüge, nämlich Thilo Weichert, Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein, ist mit der Bonitätsauskunftei Schufa unzufrieden. Sie habe nämlich nicht auf Bitte des ULD Informationen über das von ihr betriebene Bonitätsscoring herausgegeben und auch keine Stellungnahme dazu abgegeben, weshalb sie diese Informationen gegenüber ihren Geschäftspartnern geheim halte. Stattdessen habe die Schufa das ULD und andere Aufsichtsbehörden einzeln zu Gesprächen nach Wiesbaden im Spätsommer eingeladen. Das ULD habe dies abgelehnt, so wie auch schon andere Datenschutzaufsichtsbehörden. Na, weil seit dem 1. April gibt es ja neue Scoring-Regeln oder neue Regeln, was die Transparenz beim Scoring angeht. So frei nach dem Motto, als Bürger hat man das Recht, auch Auskunft über die Algorithmen zu erlangen. Und Schufa gibt da keine Meldung zurück und sagt auch nicht, warum sie nichts sagen. Und das gibt dann jetzt entsprechend hochoffiziell ein Nö. Oder anders ausgedrückt, das ULD weist Sparkassen, Banken und andere Unternehmen in Schleswig-Holstein darauf hin, dass nach dem bisher beim ULD vorliegenden Informationen der Einsatz von Scoring-Verfahren der Schufa im rechtlichen Sinn des Wortes nicht verantwortet werden könne. Ob sich da irgendjemand dran hält, ist dann die andere spannende Frage. Na, aber so rein juristisch kann man dann zumindest mal der Schufa ganz ordentlich gegens Knie pinkeln. Also wenn es nicht gerade von oben regnet. Aber ja. So. HRE könnte bei den lustigen Bankenstresstest durchfallen. Gab es letztes Wochenende, ich meine Sonntag müsste das hier gewesen sein, nee, Montag gab es die Meldung, HRE würde also bei dem lustigen Bankenstresstest durchfallen. Der lustige Bankenstresstest, wo es vorher schon hieß, ja, also gucken wir uns mal an, wie Griechenland und Co. gerade umgekippt sind, dann ist dieser Stresstest eigentlich mehr ein Stresschen-Testchen. Na, weil da werden auch nicht mal mehr die Kriterien genommen, die jetzt real passiert sind, sondern nur so, ja, also wenn euch mal für 5 Minuten keine gigantischen Summen Geld in den Arsch geblasen werden, kippt ihr um. Wo die allermeisten Banken dann locker breit grinsen sagen können, nö, nur bei der HRE sieht es wohl danach aus, dass die dann trotzdem umkippen würden. Aber ja, ist aber noch nicht die finale Auskunft gewesen, die finalen Zahlen sollen heute irgendwie am Freitag veröffentlicht werden. Ich vermute mal, dass die knapp zu spät kommen werden, als dass ich die noch in den Podcast mit reinkriege. So, am Dienstag gab es dann christlich zensierten Realitätsverlust. In der CDU wird der Abgang von 6 Ministerpräsidenten innerhalb eines Jahres auch als Möglichkeit gesehen, die Partei zu verjüngen. CDU-Vizechefin und Bildungsministerin Annette Schavan sagte der WAZ-Mediengruppe, Generationenwechsel habe es immer gegeben. Die CDU werde auf ihrem Parteitag Mitte November für die neue Führung eine gute Mischung finden. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs hält die Wechsel ebenfalls für einen normalen Vorgang, sagte er der Passauer Neuen Presse. Nee, klar, dass diverse Ministerpräsidenten aus einer laufenden Wahlperiode, die Flatter machen, ist was völlig Normales. Na, also komisch, im letzten Jahr gab es bei keiner anderen Partei so offensichtliche Fluktuationen von Politikern aus Ämtern. Ich meine, mag ja sein, dass es bei irgendwelchen Parteien, die nicht Regierungsverantwortung haben, da Fluktuationen in gigantischer Menge gibt. Die fallen halt nur nicht so auf, wie wenn sich Ministerpräsidenten aus dem Amt entfernen. Na, ich meine, hier Kotz hat es ja zerlegt, dann hier Wulff, den hat es ja nicht zerlegt, sondern den hat es nur hochgelobt. Dann Althaus letztes Jahr, der irgendwie nicht einsehen wollte, dass er nun wirklich mal weg muss. Und Co. Also, ich komme gerade nicht drauf, Rüttgers ist abgewählt. Nur nach der Abwahl ist das kein Abgang aus einer laufenden Regierung, sondern eben gerade aus der laufenden Opposition. Beust. Ich komme nur auf 5. Wer ist Nummer 6? Egal. Auf jeden Fall, ja, zerlegt es da der Reihe nach irgendwelche Leute und die Schawan meint, das sei alles normal. So, dann gab es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wo nämlich der linken Politiker Bodo Ramelow sich hingewendet hat und gesagt hat, er findet das nicht lustig, dass der Bundesverfassungsgeheimdienst die Linkspartei voll überwacht und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt geurteilt, ne, das ist aber in Ordnung. So im Wesentlichen. Weil man könne zwar nicht dem Ramelow vorwerfen, dass er irgendwie verfassungsfeindliche Bestrebungen hätte, aber irgendwo in der Linkspartei gäbe es verfassungsfeindliche Bestrebungen. Deswegen sei das in Ordnung, dass die Linkspartei offen überwacht wird. Also, dass Informationen aus öffentlich verfügbaren Quellen gesammelt werden. Ich meine, okay, aus öffentlich verfügbaren Quellen ist jetzt nicht so der große Eingriff, aber es wirft schon irgendwie die Frage auf, Wenn also in einer Partei irgendwo jemand sitzt, der verfassungsfeindliche Bestrebungen haben könnte, dann dürfen von der Partei alle Leute überwacht werden. Liebes Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst, wie wäre es damit, dass ihr bei der christlich zensierenden Union mal anfangt? Der Herr Schäuble hat ja nun in der Vergangenheit des Öfteren, zu Zeiten, als er noch Innenminister war, verkündet, wie man doch die Verfassung ändern müsse, damit er seine tollen Gesetze durchkriegt. Das ist zumindest so dem Kern nach nicht mit der Verfassung übereingestimmt. No? Oder wie wär's mal mit den ganzen anderen dummen Parteien? Eigentlich, so rein formal, ist es also locker flockig machbar, die alle unter Überwachung zu stellen. Oder wie Stutmann in einer Karikatur so schön es formuliert hat, so ja, ne, Frau Merkel, ne, das ist ja voll kommunistisch, wenn man Banken verstaatlicht. Sie haben nur gerade eine Bank verstaatlicht, also sind sie voll kommunistisch. Deswegen Vollüberwachung. Na, mal ganz davon abgesehen, dass man mit der Argumentation, irgendwo in der Partei gibt es Leute, die Böses wollen, da könnte man ja nun also wirklich locker jeden unter Vollüberwachung stellen. Und es ist nicht so, als gäbe es irgendwie größere Bestrebungen, die Linken als verfassungsfeindlich verbieten zu lassen. Im Gegensatz zu so Parteien wie NPD, die jetzt noch vom Staat durchfinanziert werden. Und die eigentlich, soweit ich weiß, nur noch existiert, weil da diverse Landesverfassungsgeheimdienste Geld reinstopfen. Aber hey. So, genau, Frau Merck, nix habe ich dann noch. Bayerns Justizministerin Beate Merck, CSU, hat ihrer Kollegin auf Bundesebene Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, im Zusammenhang mit neuen Fällen von Misshandlungen und Kindesmissbrauch Untätigkeit vorgeworfen. Wenn man sich ansieht, welche Folgen der Konsum von schädlichen Videos haben kann, ist die Laissez-faire-Politik der FDP bei Kinderpornos im Netz grob fahrlässig. Aha, schädliche Videos. So. Sagte die stellvertretende CSU-Vorsitzende Merck am Donnerstag in München im Hinblick auf jüngste Missbrauchsfälle auf einer Jugendfreizeit. Merck nix sieht einen Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen und der zunehmenden Verrohung Jugendlicher, die darin begründet sei, dass der Nachwuchs sich heutzutage im Netz problemlos alle erdenklichen Formen von Gewalt und Pornografie ansehen könne. Aha, die Kinderporno-Nicht-Zensur. Na, die angebliche Zensur gegen böse kinderpornografische Bildchen und Filmchen soll also dass jetzt Kinderpornos nicht weggeblendet werden, soll also dafür verantwortlich sein, dass sich Kinder und Jugendliche Pornos angucken? Hä? Hat die Frau irgendwie bei den jungen Zensoren zu lange rumgesessen? Oder hat die irgendwie was von Mixers Realitätsverschwurbelungsmittel genommen? Oder was? Damit will die CSU-Politikerin, wie zuvor schon ihr Parteikollege, der innenpolitische Rumschwafler der Unionsbundestagsfraktion Hans-Peter Uhl, auch den Ansatz der Bundesjustizministerin kritisieren, die Löschung von illegalen Inhalten einem Sperrregime vorzuziehen. Wenn sich eine Seite nicht löschen lasse, dürfe man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dann muss ich diese Seite wenigstens sperren, forderte Merck. Auch sogenannte Killerspiele trage nach Ansicht der bayerischen Ministerin zur Verrohung der Jugend bei und gehören verboten. Muss ich wirklich? Muss ich drauf reagieren? Nein. Na, also die Frau, der hat irgendwie jemand mit Schwung ins Hirn geschissen. Falls da überhaupt irgendwas in ihrem Schädel drin ist. Na, also, ja. Die Tatsache, dass wir also nicht irgendwo Stoppschilder hinstellen, die ist dafür verantwortlich, dass sich Kinder und Jugendliche Pornos angucken können. Frau Merck nix. Wollen Sie gerade sagen, dass Pornos genauso wegzensiert gehören wie Kinder, wie Missbrauchsdokumentationen? Wenn ja, dann gehen Sie ganz schnell zu den jungen Zensoren in Berlin. Lassen Sie sich in Berlin in den Parteiverband aufnehmen. Dann ist das allerdings mit Vize-CSU-Blubber auch nichts mehr. Und ne, gehen Sie sterben. Das ist nach Möglichkeit schnell. So. Und dann kommen wir mal wieder in der Musikecke an. In der Musikecke konnte ich jetzt einmal das wahrmachen, was ich vor 2 Wochen angekündigt hatte, dass ich das eventuell hätte machen wollen. Nämlich, es taucht mal wieder Derek and the Darling auf mit dem Titel Alabaster Sky aus dem Album Rockface. Der ist 4,22 lang und klingt so überhaupt gar nicht wie das andere Lied, was ich von denen hatte. Gefunden habe ich die Band allerdings trotzdem im Hot Safe Music Network, Music Alley oder wie immer das Ding sonst noch so heißen mag. Gefolgt ist das Ganze von Neues aus der Anstalt Nummer 36, Rücktritte in 2,41. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wieso hat eigentlich der Touch da in der Tasche nicht gesprochen? Ja, egal, wir haben 11.09 Uhr. Sagt zumindest das iPhone. Los, sag es auch iPhone.
Ja. It is 11.09.
Oh, doch. Motorflugzeug. So, genau. Und ich sag dann einfach mal, danke fürs Anhören, runterladen, streamen etc. pp. Für den Nicht-Regen im Moment. Könnte allerdings demnächst noch kommen. Und viel Spaß mit Derek and the Darling, Alabaster Sky und den Rücktritten aus der neuesten Anstaltssendung. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
La, 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 la. Story. This winter morning needs some sunlight. Tell me a story, one where the hero hasn't wasted all his life. Feather pillow, comfort me. Don't leave out. Don't leave out the part where he la 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 la. Tell me a story, one where you never need your lifeline. La 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 la. New England waves and deep granddaughters fill your life. Your distractions crackling in the fire. Don't leave out the part where we la 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 la. Ready to go, ready to drive, ready to dream about anywhere else but now. Shovel the truth off to the side. Clear me a path for imaginary life through an alabaster sky. Words will wing us high, flurry and fly all of the blood into the wild. Ah, la 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 la. Tell me a story, one where I never need a bloodline. Than a thousand milligrams could keep me alive. You'll be there to comfort me. Don't leave now, not before the part where we shovel the truth off to the side. Clear me a path for imaginary life. Pause to magnify every snowy lie. Flurry and fly all of the blood into the wild. La 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 la
Oder und dann die Stimmung in unserer geliebten Wunschkoalition. Das hätte man sich ja besser gar nicht ausmalen können. Sabine, jeder geht ja gegen jeden. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat auf die Frage, ist Guido Westerwelle noch der richtige Parteivorsitzende, gesagt, er ist der Gewählte. Alle Gegner, die CSU keult gegen die Gurkentruppe von der FDP. Die FDP hat die Schnauze voll von den Wildsäulen in der CSU. Und mittendrin hilflos die Kanzlerin als Schweinehüterin. Dabei hätte alles so schön werden können nach diesem super Wochenende, oder? Lena gewinnt 3-0 gegen Ungarn. Unsere Fußballer gewinnen den WM-Titel im Boxen. Und Klitschko schnappt sich nach 30 Jahren den European Song Contest. Nein, da war jetzt bitte. Es ist einfach. Also, aber mitten in die Freude platzt der Rücktritt von unserem großen, beliebten Bundespräsidentenversuch. Der war ja von sich, mein lieber Freund, der war ja von sich selbst so überrascht, dass er sich vom Zettel ablesen musste.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung.
Und der war richtig angefressen, das hast du gemerkt. Auch ein Blindgänger kann einmal explodieren. Na, und dann dieses peinliche Gerangel um die Nachfolge, oder? Da hast du mal gemerkt, was Würde eines Amtes bedeutet. Es sah so aus, wir bekommen eine Mutter der Nation, Ursula von der Leyen. Ein Glück, dass dieser süßholzraspelnde Kelch an uns vorbeigegangen ist. Diese Vorstellung, Merkel im Kanzleramt und von der Leyen verwohnt Schloss Bellevue, die Mädels vom Immenhof, der Boulevard. Der Boulevard hat ja schon gejaucht. Der Boulevard hat ja schon gejaucht. So, Black Beauty kommt und macht Deutschland zum Ponyhof. Das hätte er was gehabt von Fury in the Slaughterhouse. Nein, diese grausame Vorstellung der Jahresendansprachen. Weihnachten die eine Tulla und Silvester die andere. Nein, es ist alles. Es ist aber die Geschwindigkeit, die einen so überrollt. Oder alles ist im Fluss. Koch weg, Köhler weg. Und das Schlimmste ist dabei die Erkenntnis, die mich beschleicht. Sie werden mir fehlen.